Jo, moin moin allerseits. Technik läuft. Erste Frage, gibt's Fragen? Noch nicht? Okay. Falls euch noch was einfällt, meldet euch. Jo, was ich heute erzählen will, ist das, was du letzten Mittwoch angemahnt hast. Ihr braucht noch Info für die dritte Aufgabe. Da die meisten ja die zweite noch nicht abgegeben haben, eigentlich nicht, aber fühlt euch wieder getreten. Aber es gibt schon Leute, die die zweite abgegeben haben. Für die ist natürlich jetzt die Info für die nächste Aufgabe wichtig. Jo, worum soll es gehen? Also, ja, einerseits geht es um Segmentierung und Memory Management Unit. Am Beispiel Intel, aber wer jetzt Intel MMU kennt, der kennt auch Spark MMU, also die oder andere MMUs, die tun sich alle nicht so viel. Ja, warum habe ich das ausgewählt als Aufgabe für euch, als dritte Aufgabe? Gut, einmal, dass man das mal macht. Aber was ihr unter der Haube natürlich auch dann machen müsst, ist irgendwie eine Exception-Behandlung. Pages sind vielleicht nicht da, ne? Dann muss es trotzdem irgendwie weitergehen. Segmente sind vielleicht nicht definiert oder zu kurz oder irgend sowas, dann muss es trotzdem in der CPU irgendwie weitergehen. Und das ist leider was ein Student von mir, der gerade bei mir Bachelorarbeit macht, der kämpft gerade mit dem Thema, wie simuliert man das schnell? Ne? Immer wieder muss schnell sein. Ja, gut, ihr kennt das schon. Was macht so eine, sagen wir mal, Intel-Addition? Instruktion holen, wenn das funktioniert hat, und nur dann. Hol die Operanden, wenn das funktioniert hat, und nur dann. Addiere, wenn das funktioniert hat. Ja, das wird wohl funktionieren. Dann schreibt die Ergebnisse zurück. Und nur wenn das funktioniert hat, dann setzt auch den Instruction Pointer ein weiter und aktualisiere die Flex und das ganze Zeugs. Das sind, weiß nicht mehr, wie viele Trigger das genau waren, aber das ist so eine lange Wenn-Dann-Kaskade. Also die ganzen Schritte alle müssen funktioniert haben und nur dann schreibe ich die Ergebnisse, also sprich in die Register von der CPU. Und diese ganz vielen Ifs, die da vorkommen, die bremsen natürlich die CPU massiv aus. Die Simulation. Jo, aber ihr sollt, also das sollt ihr mal ausprobieren, wie man das vielleicht auch geschickt hinschreibt, wie man das hinkriegt, so eine Art ja, Abort- oder Commit-Semantik. Ne? Das muss ja, also Semantik muss immer sein, entweder wird die Instruktion komplett ausgeführt oder gar nicht. Und wenn gar nicht, dann macht er halt Exception-Handler-Aufruf. Jo, gut. Was sollt ihr jetzt als Exceptions produzieren? Naja, beispielsweise mit der MMU bzw. mit der Segmentierungseinheit. Jo, Fragen? Hattet ihr keine? Gut, also MMU, Befehle können auf Speicher zugreifen, Befehle können gegebenenfalls an andere Prozesse stören, wichtige Daten anderer Prozesse lesen. Motivation für MMU kennt ihr.
Das Schnellsimulieren bezieht sich aber nur auf den Nicht-Fehlerfall, oder? Ein Fehlerfall darf nur ruhig ein bisschen langsamer sein.
Da kannst du machen, ja.
Weil den sollte anständige Software nicht allzu oft nutzen, das heißt, ich will eigentlich darauf optimieren, dass ich schnell bin, wenn gerade nichts passiert.
Ja. Eventuell natürlich Page-Faults, die sind, ja. Also so massiv sollten sie nicht vorkommen. Ja, also da geht's noch. Division durch Null sollte natürlich eigentlich gar nicht vorkommen. Segmentierungsfehler eigentlich auch nicht.
Ja. Also in dem Fall, wie oft kommt eigentlich ein Page-Fault vor?
Also wenn du gute Software auf einem guten Betriebssystem hast, gar nicht. Eventuell, wenn das Programm startet, dass er sich die Seiten vom Programm immer dann reinholt, wenn er sie braucht.
Also die Seiten irgendwie lazy gemerkt sind.
Genau.
Also einmal alle 4 Kilobyte. Das ist
nicht so wenn du dann, keine Ahnung, Megabyte Programm hast, dann hast du halt 256 Page-Faults. Und ab dann sind sie alle da und wenn der Speicher vom echten Rechner groß genug ist, beziehungsweise dein sogenanntes Working Set, die Seiten, die du ständig brauchst, genügend wenige sind, sollte eigentlich kein Page-Fall mehr auftreten. Eventuell natürlich bei irgendwelchen gewissen Dingen, so, was weiß ich, wenn du einen Fork aufrufst, dann macht er so einen Copy-on-Write, dann setzt er alle Pages auf Read-Only und die Seiten, die geschrieben werden, also er kopiert sozusagen nur, ja, lazy, wie man immer sagt, er hängt einfach nur die Pointer um, markiert die Seiten als Read-Only, da kann es natürlich auch noch passieren, dass dann Page-Faults kommen zum Kopieren, aber in Summe sollten das, da hast du natürlich schon recht, wenige Exceptions sein. Jo, okay, MMU, die Motivation kennt ihr alle. Dementsprechend hat auch praktisch jeder größere Rechner irgendeine Art von MMU. Und es gibt Ausnahmen, bestätigen die Regel. Aber heutzutage selbst kleinere Embedded-Controller und so, die haben vielleicht nicht eine MMU, aber sie haben irgendeine Art von Memory, also die heißt dann häufig MPU, Memory Protection Unit, was Ähnliches bewirkt. Also da kann man jetzt nicht schön seitenweise den Zugriff beschränken, aber man kann sagen, nur den Bereich und den Bereich, also da hat man eben solche Bereichseinstellungen. Dass man da natürlich dann Exceptions produzieren kann, genau das gleiche wie beim großen Prozessor. Jo, okay. Einmal hier zu meiner Sprachweise jetzt. Also irgendwie habt ihr euren CPU-Core und da kommen irgendwelche Adressen drin vor. So, was ich schreibe, die Zahl 5 nach Adresse 27 und dann ist die 27 eine Zahl. Da, also das würde ich sagen, sind virtuelle Adressen. Die gehen dann rein in die Segmentierungseinheit. Ja, und dazu kommen dann immer irgendwelche Basisdaten. Also wo fängt das Segment an? Und das, was da dann rauspurzelt, ist von der Idee her virtuelle Adresse plus Basis. Und das wird dann häufig als sogenannte lineare Adresse bezeichnet. Ja, und das geht dann in die MMU. Und da geht das Page Table Basisregister mit ein. Und da hinten raus purzelt dann die physikalische Adresse. Also virtuelle Adresse habt ihr alle schon gehört, physikalische Adresse habt ihr alle schon gehört. Wir nicht. Das Wort lineare Adresse, wahrscheinlich nicht jeder. Das ist halt typisch für Rechner, die dann eben eine Segmentierung und MMU haben. Wenn sie nur eine Segmentierungseinheit hätten, dann käme halt sozusagen aus der Segmentierung gleich die physikalische Adresse. Und wenn sie nur eine MMU haben, dann geht halt in die MMU die virtuelle Adresse rein, physikalische unten raus. Dann gibt es die lineare auch nicht. Jo, okay, also ne, das ist das, diese Benamung von den Dingern. Jo, und jetzt die Spezialitäten von Intel. Man hat ja neulich gefragt, was muss man jetzt in der Prüfung wissen? Nein, ne, also sowas braucht man nicht wissen. Zum Nachmachen, okay, muss man es natürlich mal wissen. Braucht ihr aber sicherlich nicht zu wissen für die Prüfung. Jo, welche Speichermodelle gibt es bei Intel? Ja, die Art der Umrechnung ist an sich immer die gleiche. Aber eine Frage ist, wie wird die Basis gebildet? Ja, ich lade, das werden wir nachher noch sehen, ich lade in meine Segmentregister Zahlen. Also ich habe hier so eine Art Switch. Entweder geht da rein die Segmentnummer, einfach um 4 geschiftet. Oder es geht rein aus der GDT bzw. LDT der Eintrag mit der entsprechenden Segmentnummer. Das ist eine, die GDT und die LDT sind Tabellen. Und dann nehme ich dann den Enten Eintrag raus. Oder ich sage einfach, ich nehme die Segmentnummer, shifte die mit 4 und tue die ins Segment. Und da gibt es den Schalter, dieses Real Mode Flag. Nee, umgekehrt. Das ist dieser Protected Mode. Wenn der 0 ist, geht einfach die Segmentnummer ein. Und wenn der Protected Mode eingeschaltet ist, dann holt er sich aus der GDT bzw. der LDT den Wert. Also das ist hier Real Mode, da nehme ich einfach, da ist die Basis praktisch die Nummer im Segment, fertig, um 4 geschiftet oder 16 multipliziert, wie auch immer man will. Das nächste, was man bei Intel machen kann, man kann im Prinzip dieses Ding ausschalten. Das macht keiner freiwillig. Das ist nur, wenn man dann kompatibel sein will zu einem uralten MS-DOS, was mit MMU nichts am Hut hatte. Ja, das alte MS-DOS hat natürlich dementsprechend dann auch keine Page-Tabellen aufgebaut, aber das Ding funktioniert natürlich nur mit Page-Tabellen. Wenn keine Page-Tabelle da, was soll sie denn umrechnen? Ja, und dementsprechend gibt es hier so einen Umschalter. Entweder kann ich das nehmen, was die MMU mir sagt, oder ich kann einfach um die MMU herum. Ja, und da gibt es dann eben so ein MMU-Bit, was ich auf 0 oder 1 setzen kann. Wenn das auf 0 steht und das ist der Standard, dann geht es einfach 1 zu 1 durch, da wird nichts gerechnet. Wenn es auf 1 steht, okay, dann nehme ich die jeweils umgerechnete Adresse. Ja, und das ist dann hier der sogenannte flache Modus. Da ist die logische Adresse gleich der physikalischen. Also umgekehrt, die physikalische errechne ich dann einfach als identisch logische Adresse, wenn die MMU nichts rechnet. Ja, wenn ich nur Segmentierung habe, dann rechne ich die physikalische Adresse aus als Basis plus logische. Haben wir schon, ja gut, okay, logisch, manchmal auch logische Adresse. Ja, ein Ding muss viele Namen haben, damit man bestmöglich den Benutzer verwirrt. Gut, ja, und das Paging kennt ihr. Was man in der Intel-Welt nicht machen kann, man kann die Segmentierung nicht ausschalten. Ihr könnt euch vorstellen, also hier die MMU, habt ihr gesehen, kann ich ausschalten. Die Segmentierung kann ich in dem Sinne nicht ausschalten. Aber was kann ich tun?
Kann das nicht so, dass irgendwie Segmente von Anfang bis zum kompletten Ende gehen und dann.
Genau. Also ich kann im Prinzip in die Basisregister jeweils Nullen reinladen. Ja, und dann rechnet sich die lineare Adresse als virtuelle plus Null. Oh, dann ist da praktisch das Ding ausgeschaltet. Ist nicht ausgeschaltet, aber tut dann halt nichts nach außen sichtbares. Jo, wie viele Segmente gibt es? Dementsprechend wie viele Basisdinger gibt es? Ich kann das Bildchen noch ein bisschen erweitern. Also Basisregister, da gibt es jetzt mehrere von. Im Intel-Fall 6 Stück. Ja, wenn ich natürlich jetzt mehrere Basen habe, dann muss ich natürlich sagen, wenn ich hier zugreifen will, welche Basis will ich jetzt? Dementsprechend geht hier dann neben der virtuellen Adresse, ja, und das wird dann eben als mehr so als logische bezeichnet, noch die Segmentnummer mit ein. Ich will das dritte Segment und davon. Ja, dann wird das häufig als Offset bezeichnet. Ne? Im Segment hätte ich gern das 93. Byte. Und dann kommt zwar 93 dazu gerechnet die Basis von dem Segment. Und das ist dann die lineare Adresse, die durch die MMU und so weiter. Ja, welche Segmente gibt es? Im Intel-Fall 6 Stück. Ursprünglich gab es mal 4, Codesegment und Datensegment und Stacksegment. Die ersten drei, die sind, ich sag mal, selbsterklärend. Die habt ihr, also die Namen Codesegment, Datensegment, die habt ihr wahrscheinlich auch schon tausendfach gehört. Was es noch zusätzlich gibt, ist das sogenannte Extrasegment. Ja, wofür ist ein Extrasegment gut? Das Problem ist bei, ja, das ist nochmal als Beispiel, wenn ihr irgendwas habt, Move 1 nach Adresse 13, also diese Art von Schreibweise kennt ihr. Da ist natürlich die Frage, welches Segment denn jetzt? Also die 13 ist der Offset. Und welches Segment? Ja, bei dieser Adressierung steckt das DS unter der Haube mit drin. Wenn ich nichts sage, DS. Wenn ich Scan anders hätte, dann kann ich es hinschreiben als Move 1 nach ES 13. Lass mich lügen, ich glaube, da kommt ein Doppelpunkt. Ne? Ihr merkt, weil ich das selber nicht so recht weiß, das ist was, das braucht man nicht. Also wie du vorhin gesagt hast, meistens ist es eh so, dass die Segmente alle auf 4 Gigabyte eingestellt sind und Basisadresse ist 0. Ja, und wenn die Basisadresse von allen 0 ist, dann ist es auch wurscht, welches Segment ich nehme, dann kann ich es im Prinzip natürlich auch weglassen. Der einzige Fall, wo man das braucht, ist bei einem Rep Move S. Was macht Rep Move S?
Ja?
Ja?
Das ist einfach ein String Copy. Das ist ein fertiges String Copy. Also, es kopiert so ein bisschen die Daten.
Nee, das ist ein Memcopy, kein ja. Stringcopy, das wäre dann noch ein
so, ja, ja.
Zero bzw. Not Zero. Aber ja, und da, also der Befehl an sich wird so geschrieben, wie er da steht, soll heißen, er kopiert immer von nach. Ja, und was ist, also man kann es noch hinschreiben, der Assembler akzeptiert es, allerdings auch nur genau so. Er kopiert von da, wo der Source Index hinzeigt, nach da, wo der Destination Index hinzeigt. Da müssen die zwei Adressen drin stehen, von wo nach wo. Ja, und wenn ich will, kann ich auch noch DS und ES davor schreiben. Ne? Aber auch nur genau so. Das ist nämlich der einzige Fall, wo man in der Intel-Welt zwei Speicheroperanten hat.
Deswegen ist es hart kopiert, weil es in den Befehl. Aber was ist der Unterschied, wenn ich in den Befehl ankodiert ist, was der Sinn?
Das macht schon Sinn. Du möchtest natürlich. Du möchtest vielleicht aus dem Code-Segment, wo deine Read-Only-Daten sind, auf den Stack kopieren können.
Also oder du musst. Datensegmente, die sind dann hier. Ja, aber du kannst dir auf das Code-Segment zeigen lassen und bekommst damit durch den gesamten Speicher, was du bei den arkanen alten Adressierungsarten ohne zwei Segmente zu benutzen nicht tun würdest.
Ja, du musst.
Damit du einen größeren Maximalabstand zwischen beiden stellst.
Du kannst dann von jedem Segment in jedes andere kopieren, wenn du willst. Das ES ist festgenagelt, das DS kannst du rein theoretisch noch ändern. Also du kannst, also hier vor, da könnte man dann noch sagen, ja, kopiere von CS irgendwas nach ES. Ja, und wenn das ES dann eben ein spezielles sein soll, was weiß ich, das ja, Code-Segment jetzt gerade nicht, aber sagen wir mal Stack-Segment, dann musst du halt nach ES erstmal das Stack-Segment in den Deskriptor kopieren. Jo, okay, also aber dafür gibt es diese ersten vier. Code-Segment ist klar, Datensegment ist klar, Stack-Segment ist klar, extra Segment für den einen jeden welchen Zweck. Und die anderen zwei gibt's, aber die braucht keiner. Ja, eine Ausnahme. Die üblichen Ausnahmen.
Genau das, was man noch braucht, das GS.
Genau. CS, DS, SS, ES habe ich euch erklärt. Eine Ausnahme gibt es noch, wo man heutzutage gerne ein Register, ein Segment benutzt. Das ist für, ich sag mal, Threading allgemein. Wenn ihr Threads habt, dann haben alle Threads die gleiche Page-Tabelle. Das heißt, sie sehen alle Adressen gleich. Was natürlich doof ist, wenn man irgendwie Thread-Lokal-Variablen braucht. Ne? Wenn jeder eine Variable namens i braucht, dann hat die Variable die gleiche Adresse und wenn sie die gleiche Adresse hat, dann benutzen alle Threads die gleiche Nummer. Und da kann man dann sagen, ja, denn das, also in diesem Fall, da nutzt man das GS standardmäßig, dass für jeden Thread das GS-Segment ein anderes ist. Und dann ist so die Idee, wir haben einen gemeinsamen Speicher für alle, aber wir haben so Thread Local Storage und der erste hat sein GS-Segment hier und der zweite hat dann eben sein GS zeigt auf ein anderes.
Ja. Ist vielleicht historisch, C ist noch älter als x86, oder?
Ja, deutlich.
Und dieses Programmiermodell passt dann überhaupt nicht zu C.
Richtig.
Wieso?
Also, weil C nicht die Zielsprache, für x86 war.
Ja, das, also man muss es historisch so sehen, es gab den Vorläufer vom 8086, das war einfach ein 16-Bit-Prozessor, 16-Bit-Adressen, 16-Bit-Daten, alles schön 16-Bit. Bis man dann gemerkt hat, ja, 16-Bit-Adressen, das sind 64K, das reicht hinten und vorne nicht mehr.
Und wer wollte das Sender programmieren, nicht in C?
Oder? Der damaligen Zeit, alles ist Sender. Vielleicht sogar auch in C, weiß ich jetzt nicht. Aber die Idee war jetzt, oder die Frage war jetzt, wie erweitern wir diesen Prozessor, dass die alte Software noch läuft, aber wir jetzt mehr zur Verfügung haben. Und da war eben die Idee, wir führen diese Segmente ein, dann haben wir sozusagen N Rechner mit jeweils 64K Bereichen. Ja, und dann kann das Betriebssystem das Einstellen von CSS, kann sozusagen einem laufenden Programm einen Speicherbereich zuweisen. Und darauf war dann das Programmchen festgenagelt, da ist es nicht rausgekommen. Hatte einfach den Vorteil, ich habe die alte Software, ich habe einen neuen Rechner und die alte, naja, also 1:1 sind sie nicht gelaufen, aber mit wenig Änderungen lief sie auf dem neuen. Es war natürlich die Frage, wie kriegt man jetzt in die CS, DS, SS und so Basisdinge hier Zahlen rein. Ja, man hat sich entschieden, das ist eine 16-Bit-Zahl und die shifte ich um 4 und kopiere sie da rein. Natürlich die Frage, wieso um 4 und nicht um 5 oder 13? Oder da sage ich mal, das war so die Entscheidung, naja, die Zahl soll nicht zu groß, oder die Shift-Zahl soll nicht zu groß sein. Weil sonst kann ich die Segmente ja nur an groben Stellen positionieren. Ja, und wenn die Zahl jetzt klein ist, dann kann ich sie ja feiner justieren. Feiner justieren hat einfach, da habe ich zwischen zwei Programmen gegebenenfalls nicht so viel Speicherplatzverlust. Auf der anderen Seite soll die Zahl natürlich möglichst groß sein, weil nur wenn die Basis groß ist, kann ich auch viel Speicher überhaupt adressieren. Ja, und zu der Zeit, also Segmentnummer, also wenn das eine 16-Bit-Zahl ist, geschiftet um 4, ist eine 20-Bit-Zahl. 2 hoch 20 ist 1 Million, also Größenordnung, 1 Million. 1 Megabyte Speicher, boah, ist das viel. Das schaffen wir, so viel kann sich sowieso keiner kaufen. Das war zur damaligen Zeit. Microsoft Aussage damals, 640 Kilobyte, das reicht für alle Ewigkeiten. naja, hat sich ein klein bisschen verschätzt, aber ne, also das war die Idee dahinter. Dass das aus heutiger Zeit mit, gerade mit Programmiersprache C jetzt so überhaupt nicht zusammenpasst, ja, war aber damals in dem Sinne kein Problem, als dass man C-Programme vielleicht geschrieben hat, aber das waren 64K-Programme. Sie hatten ein 64K-Codesegment, sie hatten ein 64K-Datensegment, ein 64K-Stacksegment. Das war schon dreimal so viel, wie der Rechner vorher überhaupt hatte.
Aber Datensegment und Stacksegment müssen doch identisch sein, oder nicht?
Nein.
Was mache ich? Achso, wenn dann jemand eine Adresse von irgendwas auf dem Stack legt, dann muss ich das Datensegment.
Ja, also C sagt auch explizit, dass du nicht zwischen zwischen Pointern auf Daten und Stacksegment vergleichen darfst.
So.
Pointer sind nur innerhalb des Segments zulässig.
Nee, ich will sie nicht vergleichen, sondern ich will sie auf die referenzieren können.
Ja, nee. Pointer in der Intel-Welt. Ein Pointer in der Intel-Welt ist das hier.
Ja.
Besteht aus Segmentnummer und Offset. Nicht nur der Offset. Offset alleine reicht nicht. Aber du kannst ja natürlich, was weiß ich, wenn du hier Speicher hast. Und du hast hier dann ein Segment und da ein zweites und da hinten das Stack-Segment. Dann hast du hier Segment, also das wäre dann Adresse Segment 0, Offset 0. Das ist Segment 1, Offset 0. Und das ist Segment 2, Offset 0. Und der Pointer ist jetzt eben das Ganze. Das geht schon. Was jetzt.
Ich dachte, ich brauche ein anderes Segment zu adressieren, muss meine Instruktion anders aussehen. Das heißt, wenn ich dann in C einen Pointer übergeben kriege und ich weiß, in welches Segment er zeigt, dann habe ich ein Problem.
Nee, du kannst ja dann in.
Auswählen.
Also die Idee ist dann, wenn du jetzt einen Pointer dereferenzieren willst, dass du das Segment nach ES lädst, den Offset nach EAX. Und dann kannst du mit Move Prozent ES Doppelpunkt Prozent EAX auf diesen Pointer zugreifen.
Okay.
Genau deswegen brauchst du immer dieses eine zusätzliche Segment, um das halt nach Belieben austauschen zu können.
Und dann, okay, dann sind natürlich auch FSGS, dann kann man so ein bisschen was cachen im Register. Ne? Es geht schon. Viel anders sehen Pointer heutzutage ja auch nicht aus. Ne? Also die Segmentnummer ist letztendlich eine 16-Bit-Zahl. Der Offset ist eine 16-Bit-Zahl, sprich das sind 32-Bit. 32-Bit-Pointer haben wir heutzutage auch, die jetzt allerdings eine andere Bedeutung natürlich haben. Und was schwierig ist, insofern hat natürlich das Max auch schon einen Stichpunkt gegeben, wenn man jetzt wissen will, wie viele Elemente liegen zwischen zwei Speicherzellen. Heutzutage kann ich einfach im Prinzip zwei Pointer voneinander subtrahieren und die Sache passt. Wenn ich natürlich hier zwei Pointer voneinander subtrahiere, dann ne, keine Aussage, wie viele Bytes dazwischen liegen. Deshalb steht im C-Manual nicht machen. Jo, okay, also wofür brauchen wir CS? Ja, CS. Logischerweise, Codesegment brauche ich, um meine Opcodes zu laden. Alle Sprünge passieren innerhalb dieses einen Segments. Also ich kann mit einem normalen, relativen Sprung nie aus dem Segment raus. Ja, es wird, also ihr kennt das, da steht ein Jump und danach steht irgendwie eine Adresse. Wobei die Adresse, die danach steht, immer ein Offset ist. Aber jetzt ein relativer Offset. Der wird einfach zum Instruction Pointer dazu addiert und fertig. Und wenn es eine negative Adresse oder ein negativer, relativer Sprung ist, dann springt er halt rückwärts. Aber alles eben innerhalb von dem Codesegment. Jo, es gibt keine Möglichkeit, ins Codesegment in diese Basis was selber reinzuladen. Also es gibt keinen Move irgendwas nach CS. Macht natürlich auch keinen Sinn. Wenn ich nur das CS verändere, aber nicht den Instruction Pointer, was passiert dann? Also stellt euch vor, ihr habt hier ein Codesegment und ihr habt hier ein anderes Codesegment, wo Code drinsteht. Ja, und ihr habt euren Instruction Pointer, der zeigt gerade dahin, und wenn ihr jetzt das CS ändert, ja, dann würde der Instruction Pointer plötzlich da mitten rein zeigen. Das macht keinen Sinn normalerweise. Ne? Ihr wollt, wenn ihr dann ins andere Codesegment rüberspringt, um da irgendwie ein Unterprogramm auszuführen, dann müsst ihr sowohl das Codesegment ändern, als auch den Instruction Pointer. Und dafür gibt es einen Sack voll verschiedene Opcodes. Also hier steht Call und Red, das, ja, unter der Haube stimmt das im Prinzip, aber im Sinne von Long oder Far Call bzw. Far Return. Also beim Far Call steht dabei sowohl das neue Segment, wo er hinspringen soll, als auch der Offset, wo in dem Segment soll er reinspringen. Und genauso beim Red steht dann auf dem Stack, das, was er sich holt, ist dann nicht nur der Offset, wohin er zurück soll, sondern auch das alte Segment, wo er wieder hin zurück soll.
Also, er muss mit Red wissen, wie er gecallt wurde.
Ja. Also, deshalb.
Pro Funktion entscheiden.
Ja. Das konnte man bei früheren C-Dialekten auch hinschreiben. Da gab es neben dem. Also, es gibt ja immer diesen Modifier Static, was du vorne. Prozedur oder Methode vorschreiben kannst, da konnte man auch noch far oder near davor schreiben. Und far, dann musste man die Funktion aber auch mit einem far-call aufrufen und die ist dann mit einem far-return wieder zurückgesprungen und entsprechend umgekehrt. Ja, und genauso gibt es ein L-jump, also long-jump. Da kann man dann eben in ein anderes Segment reinspringen an eine bestimmte Stelle. Jetzt die Frage, es gibt ein Call, es gibt ein L-Call und es gibt ein Call-L. Und es gibt auch noch ein L-Call-L, logischerweise. Was ist jetzt was? Braucht kein Mensch. Man braucht, wenn man dann so in der MS-DOS-Welt oder ja, in dieser Segmentwelt lebt, dann braucht man es. Ja, das L hier vorne, das heißt, das ist ein Far-Call. Soll heißen, also da steckt irgendwo ein Segment mit drin. Ich springe zu einem Segment. Ja, und das hier hinten gibt an, in diesem Falle 32 Bit Offset. Ne? Rein theoretisch, wenn man dann hier hinten in das nächste Segment an die Adresse 0 springt, kann man auch rein theoretisch sagen, ja, der Offset ist nur eine 16-Bit-Zahl und keine 32-Bit.
Macht durchaus auch Sinn, wenn ich, weil ich dadurch ja auch.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, das geht nur dann, wenn auch die Rücksprungadresse wieder eine 16-Bit-Zahl ist. Weil wenn ich mit einer 16-Bit-Adresse hinspringe, dann speichert er auch bloß eine 16-Bit-Rücksprungadresse ab. Braucht kein Mensch. Ich erzähle es euch hier so mehr der Vollständigkeit halber.
Das benutzt auch kein Compiler.
Benutzt alles kein Compiler. Also standardmäßig heutzutage, der nimmt einfach einen Call und gut ist. Und das ist in einem 32-Bit-Signal, Segment, ein 32-Bit-Offset, allerdings relativer Offset-Sprung vor oder zurück. Selbst in der 64-Bit-Welt ist es nur ein 32-Bit-Pointer.
Ja, diesen Far-Return steht da, also woher weiß ich, wo man halt in welches Segment zurückkehren muss? Ist das irgendwie kodiert oder ist das irgendwie auf dem Stack?
Das ist auf dem Stack. Bei einem Far-Call speichert er nicht nur die Rücksprungadresse, also nicht nur den Offset ab, sondern auch das Segment, wo er hergekommen ist. Auch also ihr könnt euch so vorstellen, wenn ihr sozusagen in dieser Segmentwelt seid, dann sind alle Pointer bestehend aus Segmentnummer und Offset. Das gilt überall, also sowohl bei Pointern in Daten als auch Pointer auf eine Funktion oder Pointer auf ein Label oder was. Das sind dann halt immer bestehend aus zwei Teilen, so ein Pointer.
64-Bit normal kein Code auf dem Stack ausführen? Also Beziehung zwischen Code auf dem Stack und der springen mit einem normalen Memory Mapping, weil das sind ja unterschiedliche Endpunkte vom Speicher gehen.
Also
in den Stack springen kannst du nur mit einem Ripper.
Nee. Oder? Also es gibt einen Call X, das ist ein relativer Sprung um 32 Bit oder ja eigentlich 31 Bit vorwärts bzw. 31 Bit rückwärts.
Mit normalen C-Code, das ist dann irgendwie geht, klar,
aber mit normalen.
Das kann
man, also ja, du kriegst es hin, auch in C. Okay. Was du machen kannst, du kannst natürlich mit Move Konstante irgendwas nach RAX, das geht immer, das kriegst du auch in C hin. Und du kannst dann natürlich ein Call, also nicht RAX, RAX machen. Ja, das geht immer. Aber dann musst du die absolute Adresse nach RAX und dann kannst du da hinspringen. Oder geht natürlich auch ein Push, ein Quad-Word, irgendeine Adresse und dann ein Red. Dann springt er auch zu dieser Adresse.
Aber wenn jetzt die normalen Calls 32 Bit sind, wie funktioniert dann das Springen zu einem Funktionspointer, weil der ist ja dann wieder normal 64.
Wenn du dann.
Achso, der ist dann auch 32.
Nee. Das ist dann im Prinzip die Geschichte, also muss nicht eine Konstante sein, kann natürlich auch eine Variable sein.
Nicht mehr, wenn ich den 10 einen Funktionspointer nehme.
Ja, dann steht der irgendwo.
Aber dann muss die Funktion beim Red ja wissen, ob es 32 Bit oder 64
Bit ist. Pusht immer 64 Bit.
Ach so, auf der Call mit 32 Bit von 64.
Er pusht immer den Instruction Pointer, der ist 64 Bit. Auf den addiert er den Sign Extended 32 Bit Wert. Und da springt er dann hin.
Okay.
Ja. Selbstverständlich ist das nicht, nein. ja, wenn man einen C-Compiler oder höhere Sprachen allgemein nimmt, dann seht ihr von dem ganzen Quatsch überhaupt nichts mehr. Wenn ihr natürlich irgendwie so Linux-Kern selber irgendwas hackt, da läuft einem schon mal so ein L-Jump über den Weg. Das braucht man dann schon, um den Prozessor entsprechend zu initialisieren, weil ich natürlich am Anfang irgendwie mein Code-Segment mal initialisieren muss. Mindestens einmal ganz am Anfang. Mindestens dann muss man wissen, dass das Ding tut. Ja, und auch da laufen einem immer mal die Segmente wieder über den Weg. Beispielsweise beim Kontextwechsel werden die erstmal auf dem Stack gesichert. Dann wird der Kontext gewechselt und dann lädt er die vom neu zu startenden Thread wieder in dessen Register. Also das ganze Zeug kommt schon vor, auch in modernen Betriebssystemen. Allerdings nur so auf der ganz da unten und verschämt in der Ecke. Irgendjemand hat mal es gehackt und seitdem guckt das, wenn möglich, keiner mehr an, weil das der hässliche Teil vom Betriebssystem. Jo, okay, also das ist Code-Segment. Also wenn ihr letztendlich irgendwelche Opcodes ladet aus dem Speicher beziehungsweise hier L-Jump und Co. machen wollt, dann braucht ihr das Code-Segment. Wann brauchen wir das Stack-Segment? Ja, ich habe vorhin das Beispiel gehabt hier oben. Wenn ich irgendwie mit Move rummache und hier stehen irgendwie Adressen, dann nimmt er standardmäßig BS. Keine Regel ohne Ausnahme. Wenn ihr irgendwie einen Move habt, oder gilt im Prinzip auch für Additionen, Subtraktionen natürlich, was irgendwas relativ zum Stackpointer macht. Also zum Beispiel eine 1 auf den Stack schreiben oder auch relativ zum Stack, dann ist es unter der Haube immer das Stack-Segment. Gleiches gilt, wenn hier stattdessen der Base-Pointer steht. Also wenn das Register indirekt mit Base oder Stackpointer, dann benutzt er automatisch das Stacksegment. Was natürlich logischerweise Sinn macht, weil das sind ja, ne, wie der Name sagt, Stackpointer. Der zeigt in den Stack und nirgendwo anders hin, also benutzt er an der Stelle immer den Stack. Genauso logischerweise hier bei Push und Pop, da schreibe ich ja gar keine Register hin, da steht ja nicht der Stackpointer mit dabei, aber implizit wird der Stackpointer ja benutzt. An der Stelle nimmt dann auch das Stacksegment automatisch, also ihr müsst nicht hinschreiben, also man könnte hier natürlich hinschreiben, move 1 nach Prozent SS Doppelpunkt, könnt ihr machen, ist nicht verkehrt, macht aber unter der Haube selber. Jo, okay, dann gibt es die ganz normalen Wald- und Wiesen-Datensegmente, die könnt ihr einsetzen, wie ihr lustig seid. Wie gesagt, das DS und ES, die nimmt er standardmäßig in dem einen oder anderen Fall, die haben wir vorhin. FS, GS benutzt er eigentlich selber nie. Also implizit nie. Könnt ihr selber benutzen, wenn ihr selber zusätzliche Segmente definiert. Im C-Code könnt ihr, wollt ihr das eigentlich nicht. Aber beispielsweise so eine PSThread Library, die will eben diesen Thread Local Storage adressieren können. Und die definiert sich dann eben so ein Thread Local Storage Segment und das GS zeigt dann standardmäßig immer auf diesem Thread Local Storage. Das hätte ich noch erzählt. Also da gibt es im Prinzip alle Segmente nicht mehr. Ausnahme, logisch. Es gibt das GS weiterhin. Weil, ich gehe mal davon aus, genau für diesen einen Zweck, dieses Thread Local Storage Zeugs, das brauchst du irgendwie. Jetzt könnte man natürlich das auch mit der MMU regeln. Muss da nicht notwendigerweise die Segmentierung hier umrechnen. Ob ich jetzt mit der Segmentierung auf die Basis was drauf addiere, oder ob ich sage, ich gebe die Adresse der MMU und die zeigt auf eine andere Page, ist im Prinzip genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, das fehlt jetzt hier noch. Hier ist ein Cache dazwischen und danach ist ein Cache. First und Second Level Cache normalerweise. Wenn ich die MMU umschalte, also sprich, wenn ich von einem Thread zum nächsten wechsle und ich regle das mit der MMU, dann muss ich die MMU umprogrammieren. Wenn ich die aber umprogrammiere, ist der Thread, der Cache invalidiert. So heißen, wenn ich dann von einem Thread auf den anderen umschalte, ist das teuer. Wenn ich das mit dem GS-Segment löse, ist es kein Problem, weil das macht die Segmentierungseinheit, der Cache bleibt der gleiche. Brauche ich den Cache nicht wegschmeißen. Deshalb macht man das gerne. Ne? Also PSThreads ohne Segmente wäre ein Stückchen weit teurer. So, okay, also Standard ist Datensegment, haben wir schon gesehen. Bestimmte Opcodes verlangen ein anderes Segmentregister, haben wir auch gesehen, ne? Dieses MoveS zum Beispiel. Da gibt es noch 3-4 andere, weiß ich nicht mehr auswendig wie viele. Aber im Prinzip all diese Rep-Dinger, die 2 Operanden haben. So, und dann kann ich andere Segmente auswählen, wenn ich dann nicht das Standardding nehmen möchte. Ja, ich habe es euch hier in Assembler-Schreibweise gezeigt. Also ich kann hier, was weiß ich, ES-Doppelpunkt davor schreiben. Wie ist das dann in der als Opcode? Da ist es ein Prefix, genau, also da steht es eigentlich, da steht es nicht bei der Adresse dabei, sondern da steht es sozusagen als, also ich schreibe es jetzt mal so hin. So könnt ihr es nicht schreiben, aber so ist es letztendlich dann kodiert. Also dieses ES ist als Präfix vor dem eigentlichen Befehl, muss man sich nur merken, sozusagen als CPU, ich soll beim nächsten Befehl umschalten auf das ES-Segment und ich soll nicht das DES verwenden. Genau. Ja, dann kann ich mich genau eins ändern und das ES, das bleibt dann. Jo, okay, gut. Also das ist so mal generell die Segmentierung aus Programmierersicht. Jetzt noch ein bisschen was zur Hardware. Ich habe gesagt, man kann hier in der Hardware mit diesem Protection-Mode-Ding umschalten, ja, wie ich die Basisregister letztendlich lade. Also viele Leute haben immer Protected-Mode im Kopf. Protected-Mode heißt 32-Bit. Das stimmt nicht. Protected-Mode und 32-Bit hat miteinander nicht wie ohne irgendwas zu tun. Ich wähle nur aus, wie ich letztendlich die Basis-Dinger lade. Und wir werden gleich noch sehen, neben der Basis gibt es natürlich noch andere, ich sag mal, Attribute eines Segments. Es gibt einmal die Basis, es gibt die Länge, das sind schon mal zwei Attribute. Und wir sehen gleich noch eine ganze Sammlung von Bits, die da noch andere Sachen definieren.
Ja. Naja, das hat auch schon was mit 32-Bit zu tun, als den alten Real-Mode-Adressierungsmodus nur für 16-Bit.
Ja. So rum, ja, aber Protected-Mode ist, also es könnte, benutzt zwar keiner, aber es könnte auch ein 16-Bit-Protected-Mode geben.
Ja.
Was man zum Beispiel in der OS-Halbe, glaube ich, da nehmen sie diesen 16-Bit Protected.
Und deswegen gerade lange unterstützt die CPU, weil keiner das verwendet.
Die CPU benutzt nur im Unreal Mode.
Jo, okay. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie es so in der Praxis gemacht ist, wenn wir jetzt den Protected Mode benutzen. Also soll heißen, wir holen uns die Basisadresse jetzt nicht dadurch, dass wir die Basisadresse mehr oder weniger direkt da reinschreiben, sondern wir holen jetzt die Basisadresse aus einer Tabelle. Ja, und dann steht beispielsweise die Basis in der Global Descriptor Table oder Local Descriptor Table. Gut, in der Tabelle steht dann nicht nur Basis, da steht auch noch Limit drin und noch weiteres, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, im Real Mode ist, ja, kann man noch dazu malen, es gibt die Länge und auch die Länge gibt es jetzt wieder n mal. Und wie wird die berechnet? Ja, im Real Mode ist das einfach 0xFFFF und fertig. Also im Real Mode sind alle Segmente immer 64K, 16 Bit. Und ansonsten, ja, hier hole ich mir einmal die Basis aus der Tabelle, aber ich hole mir auch die Länge aus dieser Tabelle. So. Im Segmentregister seht ihr, da steht jetzt eigentlich nur welchen Eintrag in der GDT möchte ich haben. Und ja, die ganzen Daten kommen dann aus der GDT, da kann ich mir dann Basis und Länge beispielsweise rausholen. Jo, und in meinen Programmen, bei meiner Move-Instruktion, Addition oder so, der Operand, der da rausputzelt, der ist jetzt der Offset, haben wir gesagt, in dem Segment. Ja, wie viel Speicherzugriffe braucht dann dieser Befehl? Ich sollte mal rechnen.
Segment muss ich nur einmal holen, oder?
Also, was müssen wir machen? Erstmal müssen wir mal generell, ja? Erstmal einen Befehl holen. Befehl holen heißt erstes Byte holen, weil ich weiß ja nicht, wie viel Byte ich brauche. Ne? Also ihr kennt das, erstes Byte holen. Wenn ich das erste Byte geholt habe, dann weiß ich, ach, das ist irgendwas mit Immediate Operand und Register indirekt. Soll heißen, wir brauchen ein Mode M Byte. Und wir brauchen dann noch die 3 als Konstante, nochmal einen Zugriff. Okay, das sind dann mal 3 Zugriffe aufs Codesegment.
Okay. Also nur einmal nachgucken, wo es steht.
Ja, okay, könnte man machen. Also ich könnte sozusagen aus der GDT einmal vom Codesegment mir die Basis holen, drauf addieren und beim nächsten Mal habe ich mir gemerkt. Ja, und dann, ja, wäre eine Möglichkeit. Aber mindestens mal einmal muss ich ja vermutlich drauf zugreifen. Gut, nächstes, wenn ich die 3 drauf addieren will, dann muss ich erstmal den Wert haben, der da steht. Das heißt, ich muss aus dem Datensegment einen Wert holen. Soll heißen, ich muss mir irgendwie die Basisadresse vom Datensegment holen, wie auch immer ich drankomme. Letztendlich aus der GDT einen Speicherzugriff. Jetzt sagst du gleich wieder, naja, cache mal. Ne? Weil ich muss dann natürlich als nächstes, wenn ich dann die 3 drauf addiert habe, auch da wieder hinschreiben. Sprich, ich brauche die Basisadresse vom Datensegment noch einmal. Ja. Nee. Völlig anders. Da hat Intel gesagt, das ist uns viel zu teuer. Ne? Da würde ja aus eigentlich, naja, eigentlich ist es sozusagen einmal Befehl holen, Daten schreiben, wären es ja eigentlich 3 Speicherzugriffe. Beziehungsweise, wenn man noch guckt, dass das, dass man im Codesegment mehrfach lesen muss, dann sind es eventuell noch 2 mehr, dann wären es 5 Speicherzugriffe. Wenn man aber für die 5 Speicherzugriffe jedes Mal noch aus der GDT sich die Basis holt, dann sind aus 5 plötzlich 10 Speicherzugriffe geworden. Und zur damaligen Zeit war der Speicherbus auch nur ein 16-Bit-Bus. Die Daten, die ich mir hole hier, sind aber natürlich Basis 32 oder ja, 24-Bit in diesem Falle. Länge nochmal 16-Bit. Dann bräuchte ich mindestens 3 Speicherzugriffe, eigentlich sogar 4 für. Soll heißen, für unsere 5 Zugriffe hier brauchen wir 20 extra Speicherzugriffe. Nein, ne? Keine gute Idee. Und deshalb, Lösung des Ganzen, ich lade in mein Segmentregister eine Zahl rein. Aber in dem Moment, wo ich die Zahl in mein Segmentregister reinlade, also hier diese Segmentnummer update, in dem Moment lädt der Prozessor gleich aus der GDT den Wert in das Basisregister, in das zugehörige. Und holt auch die Länge und die anderen Attribute, schreibt die gleich da rein. Und ab dann sind sie da drin. So, wenn er jetzt hier einen Speicherzugriff auf irgendein Segment macht, ja, dann hat er intern in der CPU schon die Basis gespeichert, kann sie drauf addieren und weiter geht's. Damit fallen dementsprechend diese 20 Speicherzugriffe weg. Man braucht sie nur einmal in dem Moment, wo ich das Segment umdefiniere. Also wenn ich dann sage, ja, ab sofort möchte ich, dass mein Datensegment das Segment 95 ist. Ja, wenn ich die 95 in mein Datensegment reinlade, dann lädt die CPU unter der Haube von der 95, vom 95. Eintrag der GDT den Inhalt in das eine Segmentregister intern. Jo. Hat das Auswirkungen? Also erst haben wir uns überlegt, wie das eigentlich sein könnte. Also eigentlich so gedanklich, wenn das dann hier immer Pointer und Offset ist, dann hätte ich ja gesagt, naja, in dem Moment, wo ich das Segment brauche, addiere ich was, hole ich mir das Segment und addiere den Wert drauf. Und das bei jedem Mal. Eigentlich. So intuitiv. Bei der MMU ja auch nicht anders. Beziehungsweise du hast gleich gesagt, naja, cachen wir doch ein bisschen. Macht die MMU ja auch. Ne? Also die MMU kennt da ja diese Page, na, wie heißen sie? TLB, Translation Lookaside Buffer, genau, Dankeschön. Einen Hänger gehabt. Dieser TLB ist ja nichts anderes als, ich hole mir einmal die Umrechnung und wenn ich kurz darauf die Umrechnung wieder brauche, dann mache ich sie nicht, sondern habe sie gecached. Und So ähnlich hattest du ja vermutlich gerade eben auch die Idee, ja, wenn ich mal ein Basisregister brauche, in dem Moment hole ich es mir und dann merke ich es mir für den nächsten Zugriff oder die nächsten fünf oder ne, solange man halt Sinn macht. Nee, er lädt wirklich in dem Moment, wo ich irgendwas nach DS kopiere, also irgendwas, was weiß ich, ich habe meinen Wert, sagen wir mal, in AX und in dem Moment, wo ich das nach DS lade, in dem Moment holt er sich AX, da steht, sagen wir mal, die 15 drin, dann holt er sich den 15. Eintrag in mein DS-Basisregister, in mein DS-Längenregister, in mein DS-Attributregister. Und ab dann ist es drin. Hat unter der Haube Auswirkungen. Es kann ja sein, dass nachdem ich was nach DS geladen habe, jemand die GDT ändert. Kann er gerne tun. Das ändert an dem Inhalt vom Basisregister, Längenregister und so nichts. Muss man nur wissen. Hat. Also beispielsweise, wenn man den Zustand eines Prozesses sichern will, Auswirkungen. Ich kann den Zustand nicht sichern. Was ich sichern kann, ja, wenn ich hier, sagen wir mal, eine 93 nach DS geschrieben habe, die 93 kann ich wieder auslesen. Also umgekehrt gibt es das genauso. Also es gibt dieses Move DS nach zum Beispiel AX, das gibt es. Aber was ich kriege, ist dann nur die Nummer, die ich da reingeladen habe. Also die 93 schreibe ich rein, dann kriege ich die 93 auch wieder.
Und ich glaube, es macht eine Instruktion, wir haben zu sequenzierte Pointer zu
dereferenzieren. Die gibt es nicht. Also ich kann mir den Inhalt vom Basisregister, vom Längenregister nicht auslesen. Und das ist was, ich sag mal, das ist ein Designfehler von der CPU, ich kann den echten Zustand meines Prozesses nicht abspeichern. Also wenn ein Prozess irgendwas in die Basis- und Längenregister reingeschrieben hat, danach die GDT ändert, den Zustand kriege ich nicht wieder her. Kann ich nicht. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich dann irgendwie, sagen wir mal, einen Prozess rausswappen will auf Platte. Kann ich nicht. Geht nicht. Punkt aus Ende. Okay, ist jetzt im Sinne von Linux oder so kein Problem, weil da sind es mal alles 4G-Segmente. Soll heißen, die GDT wird nicht geändert, standardmäßig. Aber es gibt Programme, die tun das.
Aber wenn ich das Designated Thread Lock in Storage verwende und die Threads auch erzeuge und so, dann muss ich da ja was ändern.
Dann muss ich mir irgendwas ausdenken. Ich kann natürlich immer, ja, bevor ich das hier reinschreibe, kann ich natürlich selber auslesen, was steht dann da drin und kann es mir selber irgendwie notieren. Das kann ich tun. Auch wenn ich das nicht tue oder falsch tue, kann ich nicht restaurieren. Die Hardware selber kann es nicht.
Ja, das ist an der Stelle auch eine Betriebssystemunterstützung dafür.
Ja. Was natürlich wieder doof ist, weil System Calls teuer sind. Jo, okay, wie schaut es mit Paging aus? Paging ist im Prinzip das gleiche wie Segmentierung, nur dass die Segmente jetzt alle 4K sind, also 4K im Sinne von Intel. Andere Architekturen, da sind es vielleicht auch mal 8K oder 16K. Bei Intel alles 4K. Ja, ihr kennt das, wie die Adresse im Prinzip umgebaut wird mit unserer Seitentabelle. Ihr kennt das Problem, wenn ich das so machen würde wie mit einer GDT, so, dann könnte ich natürlich hier die virtuelle Adresse als Index nehmen und hätte dann einen Eintrag in der MMU-Table oder wie man ihn nennen will. Allerdings, naja, eine Page-Nummer, wenn jede Page 4K ist und wir haben einen Adressraum von 4G, dann gibt es 1 Million Pages. Soll heißen, dann wäre die Page-Tabelle 1 Million Einträge groß. Ja, damit ist sie schon größer als viele, viele Programme überhaupt sind. Dann ist die Verwaltungsinformation mehr Aufwand als als das, was ich damit verwalten will. Und deshalb haben wir diese Indirektionsstufen in den Seitentabellen, also irgendwie so eine obere Tabelle, und die verweist wieder auf Untertabellen, die nicht notwendigerweise alle existieren müssen. Das Schöne bei Intel ist 4K Pages. Soll heißen, ja, 4K, wie viel ist dann der Offset innerhalb vom Segment, also Page? 4K sind 2 hoch 12. Ja, 2 hoch 12 soll heißen, von den 32 Bit sind die hinteren 12 Bit der Offset. Dann haben wir noch 20 Bit. Und wenn ich das auf 2 Stufen aufteile, dann sind die 2 Stufen jeweils 10 Bit. Ja, 10 Bit sind 1024 Einträge. Und weil aber jeder Eintrag jetzt ein Pointer ist auf eine Page und jeder Pointer 4 Byte ist, brauchen wir 2 hoch 10 mal 4 Byte und das ist genau wieder eine Page. Das, daher kommt dann letztendlich auch die Wahl von 4K. Dann habe ich nämlich alle Pages sind 4K, sowohl die User-Pages, die, wo die eigentlichen Daten drin sind, als auch die Pages, wo diese Page-Tabelle drin stehen, sind 4K groß. Ja, aber du brauchst in den Pointern,
auch weniger Informationen.
Die Pointer sind immer 4K aligned, das heißt die hinteren 12 Bit sind 0. Die brauchst du nicht abspeichern, dann hast du 12 Bit, sehen wir nachher noch, da kann irgendwelche andere Info rein und dann reicht's. Das, also von daher ist das optimal. Gut, das hier CR3 auf die oberste Page zeigt, das kennt ihr auch schon. Ja, das ist nochmal das Übersichtsbildchen. Also von 0 bis 11, das ist der Offset, der zeigt jetzt innerhalb der Page auf, ja, ein Byte. Und dann habt ihr hier die Seite. Ist mein roter Pfeil. Da ist ein roter Pfeil. Ihr denkt euch. müssen wir hin. Ne? Also jedenfalls, ihr habt das CR3, das zeigt auf die oberste Tabelle. Das ist die 10 Bit, die obersten 10 Bit, das ist jetzt der Offset innerhalb dieser Tabelle. Da drin steht ein Pointer, der Pointer zeigt auf eine nächste Tabelle. Ja, und die Seiteninfo, das sind jetzt hier wieder 10 Bit, das ist eine, ja, hier stehen jetzt wieder 1024 Einträge drin und diese 10 Bit, die wählen einen Eintrag aus, zum Beispiel der Eintrag hier hin. Ja, und da drauf addiert wird dann eben noch dieser 12 Bit Offset und dann habe ich den Zugriff auf meine eigentliche Speicherseite. Jo, so das Paging, das Standard-Paging bei Intel 32-Bit. Wie schaut das bei 64-Bit aus? Also standardmäßig. Kann man sich jetzt ausrechnen, ne? Wenn ihr 64-Bit habt.
Das darf man ja nicht benutzen.
Ja. Ja, man muss das irgendwie ein bisschen kondensieren. Ne? 64-Bit wäre sonst ein bisschen arg viel. 64-Bit, ja, wenn man jetzt die hinteren 12 abknapst als Offset in der Page, dann sind es noch 52. Ja, und jetzt werden aber immer, weil ja jetzt in die Page eingetragen werden, nicht mehr 32-Bit-Pointer, sondern jetzt sind es ja 64-Bit-Pointer, dann passen nicht mehr 1024 rein, sondern nur noch 512. Sprich, dann brauche ich für jede Stufe 9 Bit. Geht aber nicht auf. Wie müssen das aufgehen? Das kommt jetzt auf die Hardware drauf an, da gibt es verschiedene. Also wie groß die physikalische Adresse sein soll, das ist eine CPU-Konstante, die gibt es ab 40 Bit und die modernsten sind 48. Das ist der physikalische Pointer, der darf nicht größer sein als. Und ja, es gibt auch die virtuellen Adressen, die sind beschränkt dass man sagt, die oberen n-Bit müssen gleich sein. Also entweder müssen es alles Nullen sein oder es müssen alles Einsen sein. Und dann kann man das, was dazwischen ist, also rein theoretisch in 4 Stufen unterteilen. Jetzt geht das bei mir gerade beim Rechnen nicht auf, aber verrechnet, egal. Worauf ich hinaus möchte, das war eigentlich die Quintessenz. Das sind 48, ja, aber 52 hätten wir. 64 Bit ist die Adresse, 12 Bit müssen wir abknapsen für den Offset, dann sind es noch 52.
Ja, aber die dürfen wir nicht alles verwenden.
Ja, aber das sind nicht die oberen 4, die ich nicht verwenden darf. War das die oberen 4? Weiß ich nicht mehr auswendig. Na gut, das sind auch mal so Größenordnungen, die braucht man irgendwie dann doch nicht. Ne? Worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich nur, also das Prinzip, was ich euch hier vorgestellt habe, ist das gleiche, völlig wurscht, wie viele Bit-Adressen ihr habt. Gilt auch im Prinzip für andere Architekturen, also sagen wir mal einen Spark-Prozessor, Motorola-Prozessor oder so, die sehen im Prinzip alle auch so aus. Okay, die Anzahl der Bits variiert jeweils, aber Prinzip jeweils das gleiche. Jo, nochmal die Frage, wie viel Speicherzugriffe brauchen wir jetzt für unsere Addition? Maximal, oder sagen wir mal maximal. Also vorhin haben wir 3 Teile Code geholt. Wie viele Speicherzugriffe sind das?
Noch 2 Pages
liegen. Ja. Okay, ich muss einmal die 3 Teile holen, aber um die 3 Teile holen zu können, muss ich die jeweiligen Adressen kennen, die auf 2 verschiedene Varianten umgerechnet werden könnten, wenn der Befehl auf 2 Pages aufgeteilt ist. Wie mache ich die Page-Umrechnung? Naja, rein theoretisch, wenn ich nichts weiß, dann habe ich die Adresse. Ja, dann muss ich mir aus der ersten Tabelle ein Wort auslesen. Zeigt auf die zweite, muss ich mir ein Wort auslesen. Dann habe ich die physikalische Adresse. Also jede Umrechnung braucht 2 Read-Zugriffe. Nein, mehr. Wenn ich Pech habe, mehr. Warum mehr? Da kommen wir gleich noch drauf, weil in diesen Einträgen auch noch Dirty Bit und Excess Bit mit eingetragen werden. Wenn ich das erste Mal so ein Ding lese, muss ich auch noch markieren, dass ich das erste Mal benutzt habe. Sprich, das ist nicht nur ein Lese, ist es auch gegebenenfalls noch ein Schreibzugriff. Soll heißen, jede Umrechnung ist maximal, also im zweistufigen Fall, 4 Speicherzugriffe. Ja, wir haben gesagt, wir müssen gegebenenfalls 2-mal umrechnen. Das sind 8 Speicherzugriffe plus die 3, um unseren eigentlichen Befehl zu holen. Dann sind wir bei 11.
Dann haben wir nochmal 4 Beitrage, die auch noch an der Seite liegen können.
Ne? Das sind nochmal. Ja, sind nochmal 4 Umrechnungsspeicherzugriffe gegebenenfalls plus noch den einen Speicherzugriff. Und plus noch gegebenenfalls 2 Speicherzugriffe, um die 2 Teile vom Operanden zu holen. Bin ich verwirrt, wie viele waren es jetzt? Egal, reichlich viele.
Allein bei 16 nur fürs Paging. Also 16 fürs Paging plus halt das, was wir wirklich machen. Das waren jetzt bis zu 5. Das heißt, wir sind bei 21.
Ja, und dann schreiben wir noch zurück. Das sind dann gegebenenfalls noch 2 Speicherzugriffe auf die erste und die zweite Page. Umrechnen müssen wir jetzt nicht mehr, wenn wir dann schlau genug waren und uns das gemerkt haben. Wenn wir nicht so schlau waren. Aber man muss das Dirty noch setzen, richtig. Oder man ist so schlau und sagt der MMU gleich, wenn sie die Operanden holen will, notiert ihr gleich mal, ich werde es auch gleich ändern. Das macht man standardmäßig so, dann brauche ich nämlich nur beim erstmaligen Auslesen der Deskriptoren aus den Page-Tables, ja, da muss ich sie einmal mit Exist und gegebenenfalls mit Dirty markieren und dann brauche ich sie nicht mehr anfassen. Aber dann sind wir trotzdem, wo warst du? Bei 21 oder was angekommen? Oder noch 23, okay. Ja, also sieht eigentlich recht trivial aus. 1 oder 23 speichert im schlimmsten Fall. Gut, in der Praxis, Wort TLB ist ja schon gefallen, also in der Praxis wird es nicht immer so schlimm sein, meistens hoffentlich nicht so schlimm sein, weil man sich das, was man einmal umgerechnet hat, dann zumindest eine Weile lang merkt. Ja, okay, was muss ein Betriebssystem bei einem Prozesswechsel tun, um unterschiedliche Adressräume zu garantieren? Muss im Prinzip das CR3 umladen auf eine andere Tabelle. Und die andere Tabelle muss nicht nur woanders im Speicher stehen, sie muss halt auch einen anderen Inhalt haben. Also dürfen nicht in beiden Tabellen gleiche oder ähnliche Pointer drin stehen. Ja, beziehungsweise manchmal möchte man natürlich auch gemeinsame Speicherbereiche haben. Shared Memory, solche Geschichten. Beziehungsweise das Betriebssystem soll ja normalerweise immer sichtbar sein für jeden Prozess. Ja, dann möchte ich ja meine Unterprogramme drin ausführen können. Dann habe ich nicht komplett unterschiedliche Adressräume, aber zumindest über weite Bereiche. Aber das kann man dann über die Page-Tabellen entsprechend machen. Jo.
Wie ist das eigentlich, wenn ich da tatsächlich, wenn ich da gemeinsame Seiten habe, beziehungsweise eventuell auch auf der zweiten Stufe gemeinsame Seitentabellen, die von mehreren Prozessen verwendet werden, muss ich die Referenz zählen oder so? Und dafür ist aber in dieser Seite kein Platz mehr für das Betriebssystem, oder? Das heißt, da brauche ich noch zusätzlich irgendwo anders Platz und Verwaltungsinformationen im Betriebssystem zu der Seite abzulegen.
Richtig. Deswegen gibt es im BST die Aufgabe, macht Paging mit möglichst wenigen Seiten Verschnitt, weil genau diese eine Seite du eigentlich immer noch brauchst.
Für diesen Zweck brauche ich es nicht, weil diese Reference-Counter für die Betriebssystem-Pages, den brauche ich nicht, weil die sind immer da.
Nein, aber ich habe ja auch außer dem Betriebssystem noch
Pages. Wenn du weitere Shared-Memory-Pages hast, da, ja, da gibt es also beispielsweise bei Linux gigantische Tabellen, wo all das Zeugs drinsteht, was wo gemappt ist, von wie vielen gemappt ist. Der eine hat es nur Read-Only, der andere hat es aber Read-Write und gigantische Tabellen. Ja. Jo, okay, also ein TLB kennt ihr schon, den Rest kennt ihr auch. Jo, und jetzt kommt die eigentliche Erweiterung. Was sollt ihr jetzt machen? Aufgabe 3. Also hier steht noch Erweiterung um MMU und Segmentierung. Also so war die Aufgabe früher mal. Ich bin zufrieden, wenn ihr die Segmentierung einbaut. Also wenn ihr das Aufgabenblättchen in der Hand habt, da steht nur Segmentierung drauf, soll mir auch recht sein. Jo, was braucht ihr so als Überblick? Ihr braucht diese 6 Segmentregister, logisch, so wie wir sie besprochen haben, CSDS, wie sie alle heißen. Ihr braucht logischerweise jetzt irgendeine Art von GDT, eine LDT, wenn ihr nicht unbedingt braucht, könnt ihr sie weglassen, ich brauche sie nicht. Aber die GDT braucht man, ohne GDT geht es nicht. Was ihr machen müsst, ist natürlich, wenn ihr jetzt so ein, also die entsprechenden Befehle brauchen wir jetzt, irgendwas nach DSCS und so zu kopieren. Wenn ihr da was reinladet, dann sollt ihr entsprechend auch hier diese sogenannten Schattentabellen oder Schattenregister aktualisieren. Ja, was jetzt noch nicht vorkam, ist, wenn ihr aus der GDT irgendwas ladet in so ein Schattenregister, dann wird standardmäßig auch so ähnlich wie beim Paging dieses Access-Bit gesetzt. Ja, manche Leute machen Paging, aber man kann auch Swapping implementieren und beim Swapping ist natürlich ganz gut zu wissen, welches Segment wird überhaupt gebraucht. Ja, da gibt es dieses Access-Bit entsprechend. Das,
ja? Ich habe mir schon dran gedacht, wenn man jetzt tatsächlich zwar die MMU eingeschaltet hat, aber ihn nicht vorhat, Spotting-Demand-Patching zu machen, dann könnte es ja tatsächlich eine Performance-Optimierung sein, einfach die, das Access-Bit einfach von Anfang an immer auf 1 zu setzen, dass der Prozessor es dann nicht mehr tun muss, oder?
Das macht Sinn.
Ja.
Zum Teil muss man es sogar machen, wenn der Prozessor aus dem ROM losläuft. Also das gilt jetzt nicht für die Intel-CPU, weil die Intel-CPU, da kann man die MMU ja ausschalten, das ist ja kein Problem. Aber es gibt Prozessoren, da ist die immer an. Und wenn die CPU dann losläuft, dann muss natürlich irgendeine Art von Page-Tabelle schon da sein, sonst kann sie die erste Instruktion schon nicht holen. Und wenn die Page-Tabelle aber da sein muss, dann muss sie logischerweise im ROM sein. Und da kann ich das Access-Bit natürlich nicht reinnageln. Das muss da schon gesetzt sein. Und das Dirty Bit, da gilt es im Prinzip das Gleiche. Ich darf nicht im ROM meine Page-Tabellen liegen haben, wenn nicht Access und Dirty schon gesetzt sind. Mit dem kleinen neckischen Nebeneffekt, dass es dann auch schneller geht. Da braucht das Store dann nicht mehr. Jo, okay. Eure MMU soll automatisch im Protected Mode an sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch nachträglich erst anschalten, das ist mir wurscht. Es gibt einen Null-Deskriptor, den haben wir noch nicht besprochen. Ich habe mal gesagt, er lädt aus der GDT den Enden-Eintrag. Ich habe noch keine Ausnahme gesagt, aber es gibt natürlich eine. Ausnahme, den nullten Eintrag kann ich nicht laden. Das ist hardwaremäßig gedisabled. Ich kann das, den nullten Eintrag laden, aber das ist sozusagen, ich lade den Null Pointer. Was ich natürlich nicht machen darf, ich darf den Null Pointer nicht ins Codesegment laden. So, wenn ich jetzt kein Codesegment mehr habe, dann ja, wo hole ich meine nächste Instruktion her? Das geht in die Hose. Und genauso, ich darf es nicht laden in mein Stack-Segment. Weil auch das Stack-Segment ja immer gebraucht wird, beispielsweise beim Interrupt werden dann die Infos drauf abgelegt, da brauche ich einen Stack, den kann ich nicht wegschmeißen. Nach DS, ES, FS, GS kann ich rein theoretisch, wenn ich will, einen Null-Pointer reinladen. Das ist so die Idee gewesen, um beispielsweise C-Pointer zu unterstützen. Ein C-Pointer mit binär alles Null ist die Null-Referenz. Ja, aber also das würde.
Ja, hab ich, ja, also das ist, ne, die Idee des Anwendungsprogramms ist Schreiben.
Null.
Deswegen also Programmierer ist Schreiben. Und
ja.
Programmierer sind Menschen und dann.
Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wie Null in der C-Welt definiert ist. Das ist definiert als konstante Null. Einfach nur als Null. Also die Zahl Null. Ja, und wenn ich jetzt natürlich reinschreibe, diese aus zwei Teilen bestehende Pointer ist Null, ja, dann muss das auch wirklich eine Null-Referenz sein. Aber den.
Ja,
gut.
C ja auch quasi. Also in C ist Null inzwischen ja auch vom Typ Void. Also eigentlich Void Pointer und nicht mehr vom Typ Int.
Ja. Aber ansonsten hätte man natürlich die Möglichkeit 0,0. Ja, es gibt natürlich immer die Adresse 0 in jedem Offset, in jedem Segment. Der Offset 0 ist okay. Und wenn es das Segment 0 gäbe, dann wäre ein Null-Pointer durchaus eine Speicherzelle, auf die man zugreifen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus der Ecke stammt, dass man da eben gesagt hat, ja, dieser Null-Deskriptor, der ist einfach dann als ungültig anzusehen.
Das ist ja schon in der Sparversion, nachdem Intel nicht so Dinge wie eine hart verdrahtete Zero-Patch macht. Andere Prozessoren haben ja tatsächlich, dass die nullte Seite einfach fest auf Nullen gemappt ist.
Jo, okay. Der letzte Punkt, da sage ich mal, das ist eure Baustelle. Hier so ein bisschen Pipifax da reinzuladen und die Basis drauf zu addieren bei einem Move, bei einem Add, bei einem, keine Ahnung, Kleinkram.
Das langsam heißt aber nicht.
Genau. diese Addition jedes Mal zu machen und die Überprüfung, ob der Offset nicht zu groß ist gegenüber der Länge, Pipifax. Was nicht Pipifax ist, ihr müsst jetzt praktisch jeden einzelnen Befehl mal drauf untersuchen. Was mache ich denn, wenn es nicht geht? Ja, die Idee ist wirklich, ja, wenn irgendwie eine Zugriffsverletzung passiert, also beispielsweise ich greife auf einen Nulldeskriptor zu oder ich habe einen Offset, der zu groß ist gegenüber dem Limit oder der Länge, dann soll ich einen General Protection Fault erzeugen. Und ich darf den Zustand vom Prozessor nicht ändern. Also meine Flex dürfen nicht geändert sein, Stackpointer nicht geändert, Instruction Pointer nicht geändert, gar nichts. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr bisher ein Push implementiert habt. Also Push X macht man ja eigentlich immer gerne irgendwie so subtrahiere hier vom Stackpointer und ein Move X nach ESP. Das wäre so ein, ich sag mal, die billigste, normalste Variante, das zu implementieren. Wenn jetzt aber natürlich hier beim Move was in die Hose geht, weil Stackpointer ist außerhalb vom Limit oder irgend sowas, oder ich schreibe auf eine MMU-Seite, wo die MMU sagt, ist nicht. Was macht ihr dann? Ja, und da muss dann irgendwie die Idee sein, vergesst das, macht es lieber so und dann kommt mein Sub hier von ESP. Ne? Weil das könnt ihr machen, wenn es funktioniert, ist gut, dann lauft ihr weiter, wenn es nicht funktioniert, dann habt ihr ja noch den Zustand der Register nicht geändert. Das dummerweise gilt natürlich so ähnlich, sagen wir mal, für eine Addition. Ich hole mal meinen Additionsbefehl, hat funktioniert. Ich hole mal meine Operanden, hat funktioniert. Ich addiere, das funktioniert immer. Ja, und bei der Addition schreibe ich ja normalerweise Carry Flex, Overflow Flex und wie sie alle heißen. Ja, also so muss man es dann machen. Ich darf nicht erst die Flex schreiben und dann das Ergebnis zurückschreiben, weil das Ergebnis zurückschreiben geht vielleicht nicht. Und dann darf ich meine Flex ja nicht verändert haben. Und da müsst ihr letztendlich eure CPU mal gründlich durchforsten, dass die einen Punkt hat, bis wohin irgendwas schief gehen kann. So, dass man aber den Befehl abbrechen kann, dass nichts geändert worden ist. Und ab da, wenn es bis dahin funktioniert hat, ab da muss es dann flutschen. Und ab da darf ich dann zurückschreiben. Jo, okay, das gilt bei allen Intel-Befehlen. Dieses alles oder nichts. Bis auf eine Ausnahme. Wir sind wieder bei unseren schönen Aufnahmen. Braucht ihr euch nicht drum kümmern. Nur so der, falls es euch interessiert, dieses Pop-All, wo er sich alle Register vom Stack holt. Ja, das funktioniert nicht, wenn dann auf halben Wegen Segmentation vorkommt. Dann hat er schon einige Register überschrieben und den Stackpointer auch schon ein bisschen erniedrigt und ja, wenn er dann wieder aufsetzt, dann funktioniert es nicht mehr. Also dieses Pop-All dürft ihr standardmäßig dementsprechend in modernen Programmen, die irgendwas mit Paging machen, nicht verwenden. Braucht ihr nicht. Nee. Wobei, das wäre natürlich nicht schwierig zu implementieren, weil wenn schief, auch in echt schief geht, dann darf natürlich auch in eurer Implementierung schief gehen. Jo, okay, jetzt habe ich gesagt, er lädt immer irgendeine Länge, Basis und was weiß ich aus der GDT in die Schattenregister. Jetzt gucken wir uns mal an, wie diese Einträge aufgebaut sind. Ja, und da schlackert man dann gleich mit den Ohren und fragt sich, was soll das denn? Habt ihr recht? Also es sind jeweils 2x4 Byte. Ursprünglich war das beim 80286, das ist ja noch ein 16-Bit-Prozessor, da waren das 16-Bit-Limit und 16-Bit-Basisadresse. Schön. Da sah das noch ordentlich aus. Allerdings beim 386er haben sie es dann erweitert auf 32 Bit. Sprich, da musste die Basisadresse größer werden. Basisadresse größer werden, na gut, dann haben sie hier halt hinter die 2 Byte noch ein Byte. Und noch ein Byte. Frag mich nicht, warum sie die nicht hintereinander gelegt haben. Gut, so direkt hintereinander hätte jetzt so viel auch nicht geholfen, weil natürlich, also hier ist immer eine durch 4 teilbare Adresse. Die ist Modulo 4 ist 2. Das wäre sowieso unaligned. Also das hätte so und so nicht gepasst. Aber warum sie die jetzt auseinandergelegt haben, fragt mich nicht, keine Ahnung. Das nächste, ja eigentlich hätte man natürlich jetzt das Segment Limit von 16 Bit, also 64K, auf 32 Bit erweitern müssen. Wenn man die 4G-Segmente haben will, dann brauche ich eigentlich 32 Bit. Allerdings haben die Intel-Leute gesagt, ja, wir wollen auch noch ein bisschen andere Info in diesen GDT-Eintrag rein haben. Nämlich, also das, was hier so dazwischen steht, da komme ich gleich drauf. Wir haben jetzt nicht 32-Bit-Limit, wir haben nur 20-Bit-Limit. Und?
Ja. Ja, und konfigurierbare Zeigern
oder Ketten oder wie genau. Also entweder kann ich sagen, das brauche ich, um den alten Kram noch lauffähig zu haben, dass ich das wirklich byteweise einstellen kann. Oder, was man heutzutage ja eigentlich nur braucht, ist, dass ich das pageweise brauche. Auch eine Pageweise haben wir vorhin ausgerechnet, eine Page ist 12 Bit, soll heißen, ich brauche eigentlich 20 Bit, um anzuzeigen, wie viele Pages mein Segment groß ist. Ja, und 20 Bit von 0 bis 19. Und dann muss ich aber, um umzuschalten zwischen dem Legacy-Kram, wo das byteweise einstellbar ist, und dem, was ich jetzt eigentlich brauche, muss ich dann noch wieder umschalten können, sprich dafür gibt es dann Granularity-Bit. Und das ist hier oben dieses, komme ich jetzt nicht hin, das G-Bit. Wenn das 0 ist, dann ist das Limit in Bytes angegeben. Wenn es 1 ist, ist das Limit in Pages angegeben. Ja, mit dem Trick, sage ich mal, da hat man natürlich jetzt, so ähnlich wie bei den Adressen, vorhin haben wir ja gesagt, 12-Bit nicht benutzt. Und in diesen 12-Bit, da steht jetzt anderes Zeug. Ja gut, einmal dieses Granularity-Bit. Wir haben ein Present-Bit. Present im Sinne von, ist das Segment überhaupt da oder nicht?
Ja. Heißt 1 dann auch, dass meine Basis-Page-Line sein muss? Bei dem Granularity?
Nein. Die kannst du wieder frei wählen.
Okay.
Ich enthalte mich eines Kommentars. Jo, also Present, ihr könnt rein theoretisch, wenn ihr wollt, hier GDT-Einträge als Not Present markieren. So ähnlich wie beim Paging auch. Ihr könnt ja Pages als nicht vorhanden markieren. Ja, und wenn er dann versucht, diesen Descriptor zu laden, dann kriegt er halt so einen Protection Fault. Man könnte das Betriebssystem sehen, ach, der will das 93. Segment, haben wir gerade nicht, ach, dann laden wir das von Platte nach. So die Idee. Jo, was haben wir noch? Wir haben hier noch ein Typfeld. Das, was ihr braucht, ist nur, ob das Read-Write bzw. Execute ist. Es gibt noch, ich weiß gar nicht, also insgesamt sind es, glaube ich, 16 verschiedene Segmenttypen. Es gibt noch ein Stack, ein Task-Segment, ein Gate, ihr kennt die Dinger oder den Namen nach vielleicht, so Task-Gates und Interrupt-Gates und magisches Zeug, braucht kein Mensch. Ich bin froh, wenn ihr einfach eure Dinger da einbauen könnt, also sprich ein Codesegment, was ausführbar ist, ein Datensegment, was Read-Only ist und ein Datensegment, was Read-Write ist. Wenn ihr die drei habt, reicht das. Ja, und dann kennt ihr in der Intel-Welt die Priority-Level, also diese Ringe. Wenn da jetzt eine 0 drin steht zum Beispiel, dann darf ich nur aus Ring 0 auf dieses Ding zugreifen. Wenn ich im Ring 3 bin, dann sagt er mir, das darfst du nicht laden, dieses Segment. Ja, und es gibt noch dieses DB, also normalerweise ist es dieses D-Bit, Data Size. Im Sinne von, ja, normalerweise früher war es halt 0. Und wenn ihr das auf 1 setzt, dann ist es ein 32-Bit-Segment. So heißen, also es braucht ihr nur fürs Code-Segment, dann ist es halt ein 32-Bit-Code-Segment und kein 16-Bit-Code.
Jo. Ah, absolut. Das invertiert dann, was diese Address-Modifier-Prefix-Bit tut.
Da kommt es her, genau.
Okay, sehr gut.
So, und jetzt nochmal, und das, dann habe ich auch schon wieder überzogen, sorry. Jetzt nochmal zurück zum Protected Mode, ja oder nein? Ich habe vorhin gesagt, naja, wenn nicht Protected Mode, dann lädt er einfach die Segmentnummer direkt sozusagen oder geschiftet als Basis, das Ding als Limit oder Länge. Ja, und alle anderen, die ganzen Typen, also hier Typ, Priority Level, die 16, 32 Bit, Granularity und alles, ist alles Null. Was natürlich, was, ja gut, das Present, das definiert ja nur, also wenn es hier drin steht, ist es Present, ne? Logischerweise, es wird ja nur Present da reingeladen. Aber alle Attribute, die ihr hier aus der GDT ladet, die werden im Real-Mode einfach auf 0 gesetzt. Was natürlich ganz hardwaremäßig trivial ist. Ne? Dieser Switch hier, der schaltet nur um zwischen dieser Zahl und dem, was jetzt hier schon aus der GDT kommen könnte und lädt es da rein. Ab dann, das, was dieser Teil hier macht, das ist identisch. Also ob ihr im Real-Mode oder Protected-Mode oder keine Ahnung, was Instruktion ausführt, völlig wurscht. Das Protected-Mode-Bit betrifft nur einmal am Anfang das Laden der Segmente. Und das war's dann schon. Jo, okay. Wir lassen das dabei jetzt noch weiter. So, ich danke euch, dann sehen wir uns am Mittag wieder. Und fühlt euch getreten, macht mal hin. Also.